Überlandflieger, der Podcast.
Ja, hi zum Überlandflieger, eine neue Folge von eurem Podcast aus und für den Mühlenkreis mit interessanten Geschichten, interessanten Gästen und mit mir, Dagmar Selle, und ich sprach von interessanten Gästen. Hier ist einer, Christian Stehkämper. Hi, grüß dich.
Hallo.
Christian, Stehkämper, das ist zumindest in Esbekamp, kennt den Namen jeder und vor allem dann in Verbindung mit der Familie Rose Stehkämper, also die das Gasthaus Rose in Esbekamp Fehlage betreiben. Ein Familienunternehmen und jetzt hoffe ich, bin ich richtig informiert, mit 120-jähriger Tradition schon?
Ja, wir sind im Jahr 1900, ist der Opa meines Opas auf die Idee gekommen, nach Fehlage zu ziehen und dort ein kleines Geschäft zu eröffnen. Das war im ersten Step eine Bäckerei und ein, wie es damals hieß, Kolonialwarengeschäft, also sprich ein Tante-Emma-Laden auf dem Plattenland.
Was machst du im Betrieb und seit wann mischst du da mit?
Wie in vielen Familienbetrieben wächst man da rein. Also die ersten Erfahrungen im Betrieb macht man dann ja mit 13, 14, 15, wenn man da mal reinschnuppert und mal mithilft am Wochenende zu den Stoßzeiten. Ich bin ja aktuell in der Geschäftsführung mit meinen Eltern zusammen und in ganz vielen Co-Funktionen, unter anderem dann noch Backstubenleiter und plane den Servicebereich und kümmere mich um den Feinkostbereich mit einem Mitarbeiter zusammen und ja, da viele Funktionen im Betrieb. Ne? Und ich bin jetzt wieder mit dabei seit 2015. Vorher war ich eigentlich immer irgendwie mit dabei, aber hauptberuflich jetzt seit 2015 wieder mit im Betrieb.
Ich persönlich kenne Gasthaus Rose als Kind nur als Saalbetrieb. Mhm. Ja, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber ich weiß, da wurde immer gefeiert. Aber du hast schon aufgezählt, inwiefern sich ja eigentlich der Saalbetrieb geöffnet hat für wirklich die verschiedensten Zweige, die ihr die habt. Wie kam das, dass da immer mehr Bereiche dazugekommen sind?
Ja, also der Saalbetrieb, den hat wirklich mein Opa erst dazu gemacht. Also der hat den Saal im ersten Step, glaube ich, in den 50ern mal angebaut. Vorher war es eine kleine Schankwirtschaft. Das war bei ganz vielen Bäckereien und ja, Gemischtwarenläden auf dem Plattenland früher so, dass die auch immer eine Schankwirtschaft mit dabei hatten. Und daraus ist dann mehr und mehr dieser gastronomische Bereich ja als Schwerpunkt herausgebildet worden. Und die Feiern, gerade die Saalfeiern, waren dann für viele Jahre so, dass der Hauptbereich, unter dem man uns ja kannte. Ne? Und daran angeschlossen natürlich auch das Restaurant mit dem Tagesgeschäft. Der Bereich Bäckerei, der war auch bis in die 70er sehr prägend. Also zu Hochzeiten hatte mein Opa mehr Lieferstellen als Karl Schmidt. Das hat sich dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen bei ihm leider zurückentwickeln müssen und da haben wir uns noch stärker auf den Gastrobereich fokussiert und also die Gastronomie war schon immer ein Teil des Unternehmens und da haben sich einfach die Schwerpunkte während der 120 Jahre immer mal wieder ein bisschen verschoben.
Feinkost Rose gehört jetzt mit dazu. Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen und ja, was vertreibt ihr unter dieser Marke?
Ja, also die Idee, die trägt mein Vater schon seit vielen Jahren mit sich herum. Einfach unsere Küche, unsere Produkte, die wir unseren Gästen im Haus in Fehlage präsentieren oder mit denen wir sie da verwöhnen, dass man das eben auch als Produkt für zu Hause erwerben kann. Und während des ersten Corona-Lockdowns konnten wir ja unseren gewohnten Betrieb nicht so führen wie gewohnt und haben dann die Zeit genutzt, um die Sachen, die Ideen, die schon länger im Betrieb, waren, dann wirklich umzusetzen. Und das ist dann angefangen mit Fruchtaufstrichen, Buttersorten und ich habe die Backstube nochmal stärker reaktiviert, als sie sowieso schon war zu dem Zeitpunkt. Und dann verschiedenste Leckereien. Ne? Und dann die Fehlager Birne, die auch über unser Haus schon jahrelang bekannt war. Ja, und dann hat sich das Sortiment eben sukzessive immer weiterentwickelt und ist immer breiter geworden. Seit diesem Jahr haben wir jetzt einen Mitarbeiter, der das auch gezielt nach vorne bringen soll und weitere Verkaufsstellen für uns akquirieren soll. Und wir sind jetzt auch im Marktkauf in Bünde vertreten. Da kann man unsere Sachen jetzt auch kaufen. Und ja, dieser Bereich ist jetzt seit Corona quasi forciert worden, einfach um da auch noch eine gewisse Komponente, eine sicherere Komponente reinzukriegen. Ne? Weil wenn uns eins im Bereich Gastronomie die letzten zwei Jahre gezeigt haben, dann, dass man da doch von externen Dingen abhängig ist, die man vielleicht vorher nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Ne? Ja. Nähe war dann schwierig in der Zeit. Ne?
Allerdings, ihr habt auch den alten Laden wieder eröffnet. Mhm. Ich glaube, nach 40 Jahren Pause?
Genau, das war auch der erwähnte Laden, den mein Ur-Ur-Ur-Opa in 1900 gegründet hat. Also die Räumlichkeiten gab es schon damals, natürlich in etwas anderer Form, zwischenzeitlich, nachdem der in den 70er Jahren geschlossen worden war, hatten wir da einen Gastraum drin. Und die Räumlichkeit haben wir dann auch im ersten Step genutzt, um da dann die Produkte zu verkaufen. Also sowohl die Backwaren als auch die unter dem Label Rose Feinkost geführten Produkte. Und ja, da kamen dann doch relativ viele Gäste oder auch ja, Kunden von früher, die dann die ein oder andere Anekdote mit uns geteilt haben. Und gesagt haben, ja, so war das früher aufgebaut und da waren die Schränke und da war das Brot. Und ja, das war schon eine schöne Resonanz, die wir da hatten.
Ist das der Zeitgeist? Also nicht nur regionale Produkte, das ist ja auch spätestens seit Corona deutlich in den Fokus gerückt, aber auch so dieses, so ein Revival von Sachen, die man eben aus der Kindheit, aus der Jugend kennt.
Ja, ich sag mal, diese Rückschau, dass so Altbekanntes gerne wieder wahrgenommen wird, das merken wir ja auch bei verschiedenen anderen Veranstaltungen, die eine gewisse Geschichte haben. Ne? Und auch bei unseren Stammgästen, die teilweise in zweiter, dritter Generation kommen. Da wird natürlich eine Sehnsucht nach Bekanntem, eine Sehnsucht nach Vergangenem bedient und ja, das ist natürlich gerade in so unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt sind, triggert das dann gewisse Punkte, die bei vielen Leuten dann einfach ein gutes Gefühl erzeugen. Ne? Und das haben wir auf jeden Fall so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob man das so ganz verallgemeinern kann, aber also unsere Erfahrung war, dass das auf jeden Fall gut angenommen worden ist und ja, das hat uns dann bestätigt, dass wir das auch weiterhin so fortführen. Jetzt nicht mehr in dem Raum, den brauchen wir wieder als Gastraum glücklicherweise, aber da haben wir einen anderen Raum bei uns auf dem Gelände für gefunden, den wir jetzt als alten Laden oder als Oma Bienes Laden weiter betreiben. Und da entstehen dann auch wieder neue Traditionen. Also jeden Sonntagmorgen in Fehlage stehen dann da 20, 30 Leute und freuen sich darauf, wenn meine Brötchen fertig sind.
ist das ein bisschen was Besonderes? Aber ich meine, in einer anderen Backstube, da würdest du dann die ganze Nacht einmal durchknechten und gehst dann ins Bett, wenn deine Brötchen verkauft werden. Ja. Jetzt stehen sie da und warten.
Ja, das ist ein anderer Bezug auf jeden Fall. Ne? Das ist so ein bisschen die Dorfbackstube wieder geworden. Da hatten wir ja lange Jahre mit Karl Nolte, einen Bäcker auch im Dorf, der das auch so gelebt hat und fortgeführt hat. Und der ist ja nun leider verstorben vor kurzem. Und die Resonanz gerade bei den Anwohnern ist schon toll und das bestätigt einen dann auch, dass man die Mühen da auf sich nimmt, jeden Sonntag die Brötchen vorzuhalten und ist einfach auch eine schöne direkte Kommunikation, wenn man dann morgens mit mehlverklebten Klamotten den Leuten ihre Brötchen geben kann und man hat einfach einen direkten Bezug. Den haben wir zwar sowieso über die Gastronomie, aber ich glaube, so einen direkten Bezug haben nicht viele Bäcker dann, weil wie du schon sagst, wenn man die ganze Nacht durchgearbeitet hat, möchte man sie nicht unbedingt in den Verkauf stellen. Ja, ist bei uns einfach eine etwas andere Situation, weil das Ganze auch ja anders gewachsen ist als in einem klassischen Bäckereibetrieb, sondern wirklich über diese Gastroschiene wir den Zugang wieder zum Feinkostbereich und auch zur Bäckerei dann eben gesucht haben. Also die Leute, die bei mir dann die Brötchen kaufen, sind jetzt im ersten Step nicht Leute von außerhalb gewesen, sondern wirklich dann irgendwie Stammkunden, Freunde der Familie, die uns unterstützen wollten. Und darüber ist das dann organisch so weit gewachsen, dass es sich jetzt auch so weit rumgesprochen hat, dass dann auch Leute ein paar Kilometer fahren, um sonntags meine Brötchen zu bekommen. Das ist natürlich schön.
Vielhage ist ja auch immer eine Reise wert. Da kommen wir ja Später noch drauf. Ne? Für eure Feinkostlinie oder auch generell für eure Gastro, ihr vermarktet regionale Produkte, die werden dementsprechend auch einen hohen Stellenwert bei euch haben. Habt ihr dazu dann irgendwie ein Netzwerk mit Landwirtschaft vor Ort oder wie macht ihr das?
Also wir haben mit ein paar Erzeugerbetrieben haben wir ganz gute Kontakte. Das ist in erster Linie zum Beispiel Eier, die kaufen wir regional. Bei den Wurstwaren arbeiten wir mit der Fleischerei Ruwe aus Levern zusammen. Das ist eine super Partnerschaft. Ja, beim Fleisch ist es leider so, dass die Nachfrage in der Gastronomie so strukturiert ist, dass man schwierig mit einem Bauern oder zwei Bauern zusammenarbeiten kann, weil ich kann es den Bauern ja nicht zumuten, dass ich jetzt nur die Edelteile abnehme, die bei mir abgefragt werden. Und also da sind wir dabei, dass wir versuchen, sage ich mal, möglichst viel vom Tier verarbeiten zu können. Aber die Nachfrage ist leider so strukturiert. Also die Leute wollen dann ein Steak vom Rind essen oder ein Schnitzel vom Schwein. So, das ist aber dann an dem Tier nur in begrenzter Menge vorhanden, sodass man da eben ein Konzept haben muss, um das komplett zu verwerten. Und da sind wir da dran, aber noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt einen Bauern, mit dem ich komplett zusammenarbeite. Wir haben vor kurzem mal eine Zusammenarbeit mit dem Bauern wirklich direkt nebenan, also der nächste Hof, kleine 5 Meter entfernt gehabt. Da haben wir dann mal eine halbe Kuh abgenommen und haben da quasi einmal ausprobiert, wie das für uns funktionieren kann. Und haben dann auch trockengereifte Steaks davon angeboten und das ist auch auf sehr gute Resonanz gestoßen. Also das ist ein Bereich, den wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen wollen für die Mengen, die wir dann eben in der Spitze brauchen. Das kann man mit ein oder zwei Landwirten vor Ort schwierig umsetzen. Zumindest haben wir es bisher noch nicht hinbekommen, aber mal schauen.
Was nicht ist, ne?
Ja, aber das gerade Fleisch ist halt so ein Thema, da wird über kurz oder lang nichts drüber gehen, beziehungsweise es wird sich nicht vermeiden lassen, dass man das Ganze regional angeht, weil, ich sag mal, wenn man ehrlich ist, die Ware jetzt aus Übersee herzukarren, ist nicht zukunftsträchtig und ist auch nicht der Weg, den ich da gehen will. Ne?
Wenn du davon sprichst, ihr nehmt von eurem Nachbarn dann schon mal die halbe Kuh und eben ihr versorgt da Fehllage mit Brötchen und das spinnt sich immer weiter. Jetzt muss man wissen, Fehllage ist nicht groß und ist auch noch relativ weitläufig, die Höfe noch zum Teil auseinander. Was für eine Rolle nimmt dann so ein Gasthaus ein? Für ein Dorf. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man das in der Stadt hätte.
Ja, also Fehllage ist wirklich durch die einzelnen Hofstellen geprägt. Wir haben keinen Dorfkern, wie das zum Beispiel in Levern ist, ne, wo es wirklich einen klar umrissenen Dorfkern gibt und dann rumherum noch ein paar landwirtschaftliche Betriebe. Bei uns, wir haben relativ viel Nebenerwerbslandwirtschaft und wir haben dann einen Sportplatz mit einem kleinen Dorfzentrum und eben uns, wo ja relativ viel stattfindet. Ja, wir versuchen natürlich für alle Vereine im Dorf und auch für jeden, der irgendwie ja ein Anliegen hat, irgendwie Anlaufpunkt zu sein. Und gerade jetzt über diesen Brötchenverkauf und auch über diesen Laden hat man gemerkt, dass da doch ein gewisses Bedürfnis da ist, dann irgendwie einen gemeinschaftlichen Ort zu haben, den man dann eben als Raum nutzen kann, um sich zu treffen. Und das ist natürlich immer die Aufgabe von Gastronomie, aber im Dorf hat man nochmal das Ganze nochmal fokussierter, weil man ja gar keine großartig anderen Angebote da hat. Man hat ja klar die diversen Vereine, das Vereinsleben in Fehlage ist recht stark, aber das findet eben auch zu einem relativ großen Teil bei uns statt. Und dementsprechend sind wir natürlich schon so ein bisschen ein Anlaufpunkt für alle Einwohner da in Fehlage. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Und das ist auch während der Pandemie nochmal deutlicher geworden, dass das eine gewisse Funktion hat. Einfach weil die, sage ich mal so, die nachbarschaftlichen Bande, klar, das ist sehr, sehr wichtig auf dem Dorf. Aber dann, sage ich mal, die Dorfgemeinschaft, die ja, nimmt dann doch immer wieder so ein bisschen uns wahr und Bezug auf uns. Und also wir sind dann da schon ein Anlaufpunkt. Und das ist auch heutzutage noch wichtig.
Bist du eigentlich gelernter Bäcker? Oder wie haben dich die Wege, wenn sie dich überhaupt vom Familienbetrieb groß weggeführt haben, wieder hingeführt, ausbildungsmäßig und so?
Ja, also das hat bei mir so ein paar Schlingern und ein paar Kurven genommen, meine Ausbildung.
Sprach er mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht, ja.
Ja, also ich habe 2006 Abi gemacht in Espelkamp auf dem Söderblom-Gymnasium und hatte mir dann in den Kopf gesetzt, ich müsste Physik studieren. So, und dann wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht, wer weiß wie weit weg, und habe mich an der Uni Bielefeld eingeschrieben und habe Physik studiert, eine ganze Zeit lang, mehr oder weniger erfolgreich. dann irgendwann einsehen müssen, okay, das wird vielleicht doch nicht das, mit dem ich am Ende glücklich werde.
Doch dann nicht so viel Spaß gemacht, oder?
Ach doch, Spaß gemacht, das war ein reines Interessenstudium. Ich bin da reingegangen, ohne dass ich mir großartig Gedanken gemacht habe, wo ich damit hin will. Das war dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das erste oder zweite Studienjahr, dass die den Bachelor da eingeführt hatten. Dementsprechend war es auch noch nicht in letzter Konsequenz alles durchdacht vielleicht. Und ich habe so die ersten paar Semester hat das ganz gut funktioniert. Da habe ich auch alles geschafft und alle Scheine und so weiter. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hat es dann eben nicht mehr funktioniert. Und ich habe dann noch ein paar Semester mehr gebraucht, bis ich mir das eingestehen konnte, weil es war halt schon ein bisschen Zeit investiert und man möchte sowas ja dann nicht unbedingt abbrechen, wenn man sich das anders vorgenommen hat. Und ja, dann in 2013 war das dann soweit, dass ich gesagt habe, okay, das war es jetzt, ich muss was Handfestes machen, ansonsten komme ich nicht mehr klar. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und mein Bruder ist gelernter Koch und Hotelbetriebswirt und der war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder mit im Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, Koch geht nicht, da würden wir uns nur in die Quere kommen. Und dann habe ich ohne irgendeine vorherige Erfahrung in dem Bereich gesagt, okay, ich lerne jetzt Bäcker. Ja, bin dann auf die Idee verfallen, das auf Sylt zu tun, weil ich da ein paar Betriebe kannte aus diversen Urlauben und habe mich da initiativ bei einer Backstube beworben, habe da angerufen und habe gesagt, ja, so und so, ich würde gern bei euch lernen. Und dann Bewerbung hingeschickt und hat er gesagt, okay, aber machst du erstmal ein Praktikum, und ja, hingefahren, eine Woche Praktikum gemacht, und dann hat er gesagt, okay, probieren wir mal. Ich war zu dem Zeitpunkt 25. Und das ist ja jetzt auch nichts Alltägliches, dass da jemand kommt und möchte mit 25 nach dem abgebrochenen Physikstudium Bäcker lernen.
Und dann der Weg zurück, also es war dir immer schon klar, dass du dann bei euch einsteigen willst, oder hättest du dir auch vorstellen können, hättest du auch auf Sylt bleiben können? Mhm. So schlecht ist es ja auch nicht da auf Sylt, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja, also die Idee war von vornherein, also da hatte ich mir wirklich einen Plan zurechtgelegt, anders als vorher. Ich wollte in 2 Jahren die Bäckerlehre machen, dann direkt auf die Meisterschule und in Fehlage dann die Backstube so ein bisschen forcierter angehen. Ja, das ist dann auch ein bisschen anders gelaufen. Also ich habe dann Also nach der Zwischenprüfung, die Zwischenprüfung habe ich nach nicht mal einem halben Jahr abgelegt in der Bäckerei und das lief auch ganz gut, da war ich Kreisbester, aber leider war die Note nicht gut genug, dass ich nicht eine Unterschrift gebraucht hätte, um das Ganze zu verkürzen, die Lehre. Und ja, mein damaliger Chef wollte dann nicht, dass ich verkürze und hat mich da leider nicht unterstützt. Dann bin ich nochmal einen Betrieb weitergegangen, habe also noch einen zweiten Betrieb aus Sylt kennengelernt und habe dann eben die vollen 2 Jahre gemacht. Also mit der Verkürzung wären es 1,5 gewesen und ich habe es dann in 2 Jahren zu Ende gelernt und während der Zeit auch meine heutige Frau kennengelernt.
Ja, dann war es jetzt so schlecht nicht.
Dass nee, das war ganz gut. das hat so sollen sein. Also das trage ich meinem damaligen Chef auch nicht nach. Von daher, das ist alles okay. Ich habe dann die 2 Jahre aus Sylt voll gemacht und auch als Kreisbester dann die Prüfung abgelegt. Und dann auch weiterhin mit dem Plan, wieder in den elterlichen Betrieb zurückzugehen. Und meine damals noch Freundin und dann recht bald auch Frau ist das Ganze mitgegangen. Die konnte dann innerhalb ihres Unternehmens hierhin wechseln und konnte dann weiter in dem Betrieb bleiben, in dem sie beschäftigt war zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich konnte dann in Fehlage als Bäcker wieder starten.
Und dann konntest du schalten und walten, wie du wolltest, weil es ist ja, du hast gerade schon gesagt, Koch geht nicht, da komme ich meinem Bruder eine Quere.
Ja.
Und ihr seid ja schon echt so, auf jeden Fall wirkt das von außen so, eine recht enge Familienbande. So, und wenn man dann mit Mama und Papa wieder zusammenarbeitet und dann hat man eigene Ideen und frischen Wind und das war alles okay? Oder wie habt ihr so euren Weg dann zusammengefunden auch?
Ja, also im ersten Step war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt die Bäckerei, das ist mein Ding und natürlich redet man dann miteinander, aber generell habe ich da schon Freiheiten, die ich in einem klassischen Bäckereibetrieb sonst nicht gehabt hätte, ne? Dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich mache jetzt mal eine Testreihe und backe 24 verschiedene Varianten von einem Brot, um da jetzt die richtige Variante rauszukriegen, damit ich nicht wochenlang zugange bin. Man, so ein Betrieb im Rücken gibt einem natürlich, wenn man sowas neu aufzieht oder wieder aufzieht, eine Freiheit und auch eine Sicherheit, die ich in anderen Situationen nicht gehabt hätte. Und das war auch gut am Anfang und hat dann auch dafür gesorgt, dass ich eben viele Sachen ausprobieren konnte und eben dann mein Sortiment entwickeln konnte, das jetzt dann auch mittlerweile ganz gut etabliert ist. Da sind dann sukzessive weitere Tätigkeitsfelder dazugekommen, die ich meinen Eltern dann abgenommen habe. Aber das Ganze ist eben organisch gelaufen. Nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt übernehme ich den Bereich und du bist raus. Weil das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Weil meine Eltern haben ja von meinem Opa den Betrieb übernommen. Der war dann aus gesundheitlichen Gründen relativ schnell fast raus und die mussten dann sehr viel schultern. Und bei uns ist es so, dass der Übergang ein bisschen sanfter passiert und nach und nach dann eben die Verantwortlichkeiten übernommen werden konnten. Und das passiert dann auch im Konsens und wir versuchen uns da jetzt nichts wegzunehmen oder irgendwie ohne Not jetzt Bisheriges in Frage zu stellen, sondern einfach zu sehen, okay, die Zeiten haben sich geändert, das und das müssen wir jetzt anders machen. Na, das geht nicht von jetzt auf gleich. Dafür sind meine Eltern eben auch zu lange in dem Geschäft tätig. Ich habe in einigen Dingen andere Ansichten als meine Eltern. Das ist auch vollkommen normal und auch richtig so. Aber ich bin jetzt niemand, der von jetzt auf gleich alles umschmeißt, um sein Ding jetzt durchziehen zu können. Ja, das war ganz gut, dass ich das am Anfang mit der Bäckerei einfach machen konnte, ohne dass da jetzt Bestehendes, wer weiß wie, geändert werden musste. Und deshalb konnte ich mich im Betrieb etablieren, ohne dass ich jetzt, wer weiß wie viele alte Zöpfe abschneiden musste, die vielleicht gar nicht hätten abgeschnitten werden müssen. So, also das
ist ja manchmal dann nicht so einfach, ne?
Nee, nein, das gibt ja in vielerlei Hinsicht auch andere Varianten, wie sowas ablaufen kann, wenn man dann in so einen Betrieb zurückkommt.
Ihr habt ja auch Hotel und Apartments. Ich finde es immer wieder spannend, weil ich ja nun hier im Kreis mit Lübbecke zu Hause bin und denke, ja, wenn ich in Urlaub fahre, dann fahre ich an den See oder ich fahre in die Berge oder in Harz. Und jetzt kommen ja zu euch wahrscheinlich auch Touristen oder ist das eher das, weiß nicht, wer ist so bei euch Gast oder gibt es auch irgendwie Monteure oder Unternehmenskundschaft?
es gliedert sich eigentlich so in zwei große Bereiche. Einmal Firmenkunden, klar, wir haben einige starke Firmen in Espelkamp, in Lübbecke, aber generell kann man sagen, dass so das Geschäft unter der Woche zu 90% Firmenkundschaft ist. An den Wochenenden haben wir dann die Familien der feiernden Gäste bei uns häufig zu Gast. Das mit den Touristen, das wird jetzt ein bisschen stärker. Wir haben ja jetzt seit vorletztem Jahr, glaube ich, auch einen Tourismusverbund, den Tourismusverbund 7, der bei uns aktiv ist und das Ganze ein bisschen vorantreibt. Das Thema wohnortnaher Tourismus ist auch meiner Meinung nach ein Wachstumsthema, das schon, ja, mein Vater hat das schon vor einigen Jahren so gesehen, der wollte unsere Liegenschaft als Tourismusgebiet ausweisen lassen, das hat aus diversen Gründen leider nicht funktioniert, das wird jetzt zu weit führen, aber ich sag mal, die Thematik ist bei uns im Haus auf jeden Fall auf der Agenda, weil Kurzzeittrips in eine schöne Ecke, dafür bietet sich Fehlage einfach an. Es ist sehr ruhig, es ist
super Fahrradstrecken,
man ist schnell.
Klajügelsee ist, glaube ich, auch, also Auesee, ja, ist auch nicht weit weg.
Genau, der, ne? Klajügelsee ist so 3 Kilometer von uns entfernt. Dann gibt es den Dümmer, der ist mit dem E-Bike auch gut erreichbar und wir bieten auch seit letztem Jahr einen E-Bike-Verleihservice an. Da gibt es auch eine Kooperation über diesen Tourismusverbund. Da kann man bei uns E-Bikes mieten, wenn man spontan vorbeikommen möchte und dann schauen möchte, was es bei uns so gibt in der Ecke. Und das wird jetzt dieses Jahr schon deutlich stärker angenommen als letztes Jahr. Aber ist auch ein Bereich, der meiner Meinung nach organisch wachsen muss, weil das ganze Thema Tourismus war bis auf die Bäder, also Bad Oeynhausen und Bad Holzhausen, jetzt nicht unbedingt auf der Agenda bei uns im Altkreis.
Ja, ich habe mich mit Clarissa Schablowski von den Westfälischen 7 auch schon unterhalten dürfen hier im Podcast. Sehr interessant, was auch für uns im Kreis Minden-Lübbecke eigentlich drin ist an Tourismusangeboten, die wir gar nicht so wahrnehmen. Also so ein kleiner Kurzurlaub am Wochenende zum Beispiel. Also hört gerne mal in die Folge rein. Wie ist das so, wenn Gäste bei euch waren? Familienbesuch oder auch mal touristisch, dann kriegt man ja auch immer so ein bisschen Feedback, wie es denen hier gefallen hat. Da bin ich neugierig.
Ja, also in den allermeisten Fällen bekommen wir sehr gutes Feedback. Wir sind ja nun wirklich sehr ländlich gelegen und unser Hotel ist ja die ehemalige Fehlager Dorfschule. Das ist dementsprechend auch so ein bisschen rustikal gestaltet, also ja, Holzmöbel und sehr gemütlich. Teilweise mit offenem Gebälk in den Zimmern und ist halt kein alltägliches Hotel, kein 0815-Zimmer, sondern schon ein bisschen was Besonderes. Und das wird auch von vielen Gästen, die jetzt privat da sind, so wirklich gut kommentiert, gutiert. Die finden das toll, weil es mal was anderes ist. Die Gäste, die dann auch mit dem Rad unterwegs sind, die erzählen dann auch, dass die ja schon die Ecken, die es bei uns gibt, dann entdeckt haben, wie zum Beispiel das Schloss Benkhausen, das jetzt ja wieder schön restauriert ist seit einigen Jahren und oder auch die Nähe zum Dümmer oder auch das Wiehengebirge oder Stemmeter Berg. Also es gibt ja doch ein paar Ecken, die man bei uns wahrnehmen kann und das ja, kommunizieren sie dann auch so, ne? Wenn sie denn unterwegs waren. Also ich meine, es ist halt wirklich viel, dass die Leute dann bei uns feiern und also das Hauptfeedback ist dann wirklich aufs Haus bezogen und weniger aufs Umland, aber wenn dann mal Gäste da sind, die ins Umland fahren, die sind eigentlich immer positiv überrascht, ne? Gerade was es dann eben noch so zu entdecken gibt, wie zum Beispiel auch die Brennerei in Drohne, mit denen arbeiten wir jetzt auch zusammen. Da habe ich auch schon ein paar Gäste hingeschickt, die waren dann ganz überrascht mit davon, was es dann noch für Sachen hier im äußersten Rand von Nordrhein-Westfalen zu sehen gibt. Ne?
Ja, ihr habt, glaube ich, auch eine der wenigen Kegelbahnen noch. Ne? Das war ja, früher hast du in jedem Dorf eine gehabt, das ist jetzt auch weniger geworden, aber bei euch kann ich noch kegeln gehen.
Ja, das kannst du.
Wunderbar.
Das kannst du. Also wenn du vorher anrufst, weil die sind relativ stark
gebucht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ich weiß noch, früher war irgendwie jede dritte Geburtstagseinladung, wir gehen kegeln, bringen Turnschuhe mit, meine Eltern fahren dich nach Hause. Ne? So, das ist jetzt ja weniger geworden.
Aber ja, das hat sich so ein bisschen verschoben. Wir haben ja seit mittlerweile auch 11 Jahren unseren Bauerngolf- und Fußballgolfplatz Und da hat sich schon einiges verschoben, dass die Leute dann eher zum Fußballgolfen oder zum Bauerngolfen zu uns kommen. Und das ist jetzt gerade in den letzten Jahren, wo, ja, ich sag mal, Outdoor-Angebote das erste waren, was wieder ging oder was verstärkt wahrgenommen werden konnten, hat das nochmal einen richtigen Schub bekommen. Und da kommen wirklich mittlerweile die Gäste auch überregional, haben wir dieses Jahr viele aus dem Sulinger Raum und aus dem Osnabrücker Land, dass die teilweise 30 Kilometer Anfahrtsweg auf sich nehmen und dann bei uns einen schönen Tag zu verbringen. Und das bestärkt uns, das Angebot da noch weiter auszubauen. Ne?
Heißt aber natürlich auch echt viel zu tun. Ich nehme an, das stemmt ihr jetzt nicht nur als Familie allein, sondern ihr habt ja dann auch Mitarbeiter. Wie viele mittlerweile?
Ja, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie man zählt. Ne? Das Geschäft bei uns ist halt sehr wochenendzentriert. Von daher haben wir sehr viele Aushilfen oder auch Teilzeitkräfte, die dann wirklich am Wochenende uns unterstützen. Und ansonsten sind wir bei, ich glaube, 18 Angestellte haben wir, die jetzt, sage ich mal, zum Stamm gehören. Und dazu kommen dann nochmal zwischen 20 und 30 Aushilfen. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, was gerade los ist. Und deshalb, das kann man jetzt aufs genau festlegen, kann ich mich da nicht, weil das ist das ist in der Gastronomie halt sehr, sehr fluide. Ne? Das wäre schön, wenn es ein bisschen anders wäre, aber es ist halt ein Beschäftigungsfeld, wo man ja oftmals nur eine gewisse Zeit arbeitet, ne? Neben der Schule, neben dem Studium und dann eben was anderes wieder macht. Und das ist auch eine Herausforderung, da Leute zu motivieren, in den Bereich zu gehen, weil die, sage ich mal, althergebrachten Arbeitszeiten jetzt nicht dazu geneigt sind, Leute anzuziehen.
Ne? Das stimmt. Also ich höre daraus, dass auch bei euch Fachkräftemangel durchaus ein Thema ist.
Ja, klar. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass das in der Gastronomie schon vor der ganzen Covid-Geschichte ein Thema war. Da war es hauptsächlich aufgrund der nicht adäquaten Bezahlung. Da gab es ja jetzt auch aufgrund des Mindestlohns, der ja jetzt kommen wird, da gab es aber im Mai schon eine Anpassung, da wurde der Tarifvertrag angepasst und das ist auch richtig. Also ich bin der Letzte, der sagt, oh mein Gott, jetzt muss ich den Mitarbeitern viel mehr bezahlen. Ich finde, wir leisten eine wichtige Arbeit, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir eben Anlaufpunkt sind und das ist ja nun mal nicht nur Essen kochen und Getränke raustragen, sondern man ist ja dann auch in anderer Hinsicht Anlaufpunkt. Und ich finde, das ist auch richtig, dass da jetzt die Tarife angehoben worden sind. Und die Entwicklung wird da ja noch weitergehen. Von daher wird da in der Hinsicht der Beruf wieder ein bisschen attraktiver. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass man für Mitarbeiter attraktiv ist und jetzt nicht immer nur, sage ich mal, die Nachtstunden als Arbeitszeit anbieten kann, sondern eben ja auch andere Dinge anbieten kann. Und ja, das ist ein Bereich, der auf jeden Fall spannend wird jetzt in den nächsten Jahren, weil wir merken, dass die Leute wirklich dafür zu begeistern, ist schwierig.
Es gibt ein Event, das fällt mir ein, wo, glaube ich, dann auch alle von euch und alle Aushilfen im Einsatz sind. Das ist, glaube ich, der Blasheimer Markt. Da habt ihr eins der großen Festzelte. Ich war auch immer Team Haxenzelt. Also ich habe früher in meiner Jugend gerne von Donnerstag bis Sonntag bei euch im Zelt verbracht. Das war immer sehr schön. Ja, deine Mutter hat mich auch ein paar Mal von der Bierbank geholt. Wenn Hermann Lönz die Heidebrand angestimmt wurde, dann sind wir ja immer schön auf die Bänke.
Auf den Tisch gestanden haben.
Nein, ich habe auf der Bank gestanden.
Na, von den Bänken holen wir keinen mehr runter.
Ja, das war damals so und da war sie auch schon fast heiser. Das tat mir immer ein bisschen leid, wenn sie da durch die Meute mussten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das also es muss unheimlich anstrengend sein, da 4 Tage die Feiernden zu bewirten und die Leute von den Tischen zu holen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch ein sehr besonderes Arbeiten. Hast du da so Anekdoten, wo du sagst, jo, das ist dann bei uns Blama-Wochenende?
Naja, der Blama ist so einer der Fixpunkte, um den sich bei uns das ganze Jahr dreht. Also
seid ihr bestimmt nicht die Einzigen, es gibt auch genug Besucher, ne? Als da ist der Blama der Fixpunkt.
Ja, aber ich meine, wir schließen ja auch immer für den Blamer eine gewisse Zeit das Gasthaus jedes Jahr und die Vorbereitung fängt ja nicht erst in der Woche an, sondern das geht dann so im April, Mai los, wenn die Band gebucht wird, wenn die Technik klar gemacht wird, wenn das Zelt gebucht wird, wenn man mit der Stadt spricht und so weiter und so fort. Also da ist immer sehr viel Vorbereitung drin und das Arbeiten an dem Tag an den Tagen dann selber ist ja dann, wenn man so will, die Kirsche oben auf der Torte. Also wenn alles läuft und wenn wir ein volles Zelt haben, dann ist das ja für uns quasi die Belohnung der Mühen, die wir vorher hatten. Aber natürlich ist es anstrengend, wenn man da 4 Tage quasi ohne Schlaf oder mit ganz wenig Schlaf so ein Zelt da bewirtet, ne? Aber auch da, man wächst da rein. Wenn man das von außen betrachtet und man guckt, okay, das machen die freiwillig, da haben wir schon mehrmals anhören müssen, warum machst du das? Warum machst du das? Bist du verrückt?
Ja, zum Glück machen
die. Ja. Nein, aber das ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Und auch das Arbeiten ist was Besonderes. Die Leute kommen auch jedes Jahr wieder gerne, also gerade auch die Thekenbesatzung da. Wir hatten ja nun 2 Jahre Zwangspause und wie viele Leute sich jetzt da auch wieder gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich bin sofort wieder dabei. Und das ist schon schön, weil das bestätigt einen ja auch, dass man jetzt auch ja, in Sachen miteinander im Team jetzt nicht ganz so viel falsch gemacht hat, sodass die Leute dann auch wiederkommen und wieder mitmachen möchten. Und die schönste Party auf dem Markt findet eigentlich hinter der Theke statt, sage ich immer. Weil, ja gut, ich kenne es natürlich auch nicht anders. Ich habe noch nie auf dem Markt wirklich mitgefeiert.
Das heißt, wie war es denn früher als Kind? Weil Mama und Papa waren im Einsatz, im Festzelt. Wart ihr dann auch 4 Tage auf dem
nein,
Blama?
Nein,
oder?
Nein. Während des Blamas haben meine Geschwister und ich dann immer bei meiner Oma übernachtet. Das war eigentlich auch immer schön. Also das war auch immer was, worauf wir uns gefreut haben. Und wir haben dann Papa und Mama auf dem Markt besucht. Aber ja, der Markt selber, dann ja, den habe ich als Kind, bis ich dann 13, 14 oder so war, nur punktuell miterlebt und gar nicht so sehr als das wahrgenommen, was ist nämlich eben auch ein wichtiger Termin für unser Haus. Ne? Ja. Und das ging dann so, mit 16, sage ich mal, war ich das erste Jahr wirklich mit dabei, dass ich auch Sachen übernommen habe und ja, wie das so ist in so einem Betrieb. Ne? Man fängt da früh mit an und wächst da irgendwie rein und der Blama, das ist halt so ein Termin, den möchte man eigentlich nicht wegdenken. Ja.
Und die Woche nach dem Blama macht ihr dann Urlaub oder geht es dann wirklich nahtlos weiter, weil das ist...
Also wir haben nach dem Blama immer 5 Tage geschlossen tatsächlich und am Wochenende danach geht es dann wieder los. Wow. Also da eine große Pause gönnen wir uns da nicht. Da haben wir auch noch feststehende Termine, die im September da einfach auch abgearbeitet werden. Und die lassen uns da nicht zur Ruhe kommen. Aber wir haben seit einigen Jahren haben wir Betriebsferien im Oktober. Von daher, der September wird dann nach dem Markt noch durchgezogen und im Oktober wird dann ein bisschen runtergefahren, bevor es dann im November und Dezember Richtung Weihnachtsgeschäft wieder ein bisschen voller wird.
Bei dem Terminkalender, also ich bin jetzt beruhigt, im Oktober habt ihr Betriebsferien, das heißt, da hast du zumindest Privatleben, hast du es zwischendurch auch?
Ja, man muss sich organisieren, ansonsten funktioniert das nicht. Also gerade wenn man so breit aufgestellt ist wie wir und so viele verschiedene Sachen macht, da muss man schon gucken, dass man nicht irgendwann nur noch im Betrieb ist und gar nicht mehr zu Hause. Aber das versuche ich. Das klappt nicht immer. So Monate wie der September, die sind dann wirklich eine Herausforderung, dass man da noch die privaten Sachen auf die Reihe bekommt. Aber ich sag mal, ich habe mir das ja ausgesucht, in den Betrieb zurückzugehen. Und ich wusste ja von meinen Eltern, was das dann auch im Zweifelsfall bedeutet. Aber ja, ich habe ein Privatleben.
Das ist gut, das ist gut. Hobbys auch dazu, oder?
Backen. Nein, ich ich lese viel, ich höre gerne Podcasts.
Ja, oh ja, ja. Nein, Überlandflieger soll ein ganz toller Podcast sein, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also bei mir in der Backstube läuft tatsächlich häufiger mal diverse Podcasts laufen bei mir nebenbei und ja auch gerne Musik, aber dass ich jetzt ein zeitraubendes Hobby, das kann ich mir im Moment nicht leisten.
Ja. Vielleicht, sonst frage ich zum Abschluss immer nach den Lieblingsorten im Kreis. Das wissen wir jetzt, das ist das Gasthaus Rose, das ist das Haxenzelt auf dem Blasauer Markt. Deshalb, hast du vielleicht noch so als Bäcker einen schnellen Tipp, wo sagst du, ja, das ist echt ein cooles Brot, das kann man mal selbst machen und gelingt auch, wenn man vielleicht irgendwie zwei linke Backhände hat?
Ja, das Thema Teig ist, also gerade Brot ist halt, man kann das schwer verallgemeinern, weil so ein Teig verhält sich, auch wenn er mit dem gleichen Mehl gemacht worden ist, vielleicht mit einem etwas anderen Wasser, bei anderer Raumtemperatur und so weiter und so fort. Da spielen so viele, also man hat ja eigentlich relativ wenige Ausgangsmaterialien, aber was man dann damit tut, definiert dann, wie gut das Brot am Ende wird. Von daher habe ich natürlich ein paar schöne Rezepte, aber wie gut das dann wird.
Ja, okay, dann pass auf, dann machen wir das so. Du gibst mir die Rezepte, wir veröffentlichen die dann passend jetzt zur Folge auf den Social-Media-Kanälen vom Überlandflieger und dann kann man ja mal gucken, wie groß das Backtalent irgendwie ist.
Also ich wäre gespannt auf die Ergebnisse. Ich würde mal tippen, dass keine zwei Brote gleich aussehen.
Ja, okay, also dann bitte Rezept angucken bei uns, Instagram oder Facebook. Einmal ausprobieren und das Foto dann bitte direkt an Christian mailen. Ja. Christian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir hier mal so zu plaudern. Und liebe Grüße an die Mama. Ich hoffe nicht, dass ich hier in Erinnerung geblieben bin auf der Bierbank.
Ich frage sie mal und gebe dir dann noch Rückmeldung.
Oh, danke. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.